SRF 1.
Persönlich. Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
Schönen guten Morgen allerseits. Die Sendung persönlich heute live aus dem Casino Theater Winterthur. Ich freue mich, euch heute hier zwei spannende Persönlichkeiten vorzustellen. Sie hat in ihrer Karriere als Wettkampfschwingerin 20 Kränze gemacht. Heute führt sie das einzige Schwingermuseum im Land und ist Wirtin vom Sternen, einer Quartierbeiz hier zu Winterthur. Irene Bodemann-Mehli, guten Morgen.
Guten Morgen miteinander.
Er rockt mit seinen Kochkünsten New York. In den USA ist er Nummer 1 auf der Weltrangliste der allerbesten Köche, aktuell auf Platz 5 angefangen. Hat alles im Aargau, wo er seinerzeit vor Schule geflogen ist. Der Daniel Humm, guten Morgen.
Guten Morgen.
Beide Gäste kommen aus der Gastronomie, wenn auch aus zwei völlig unterschiedlichen Welten. Was versteht ihr unter Gastfreundschaft, Daniel Humm?
Well, am Schluss, egal was man kocht, egal was auf dem Tisch ist, es geht darum, dass man, wenn man geht in ein Restaurant, um mit Freunden, Familie Zeit zu verbringen. Und das Restaurant ist so unsere Aufgabe, das so gut wie möglich zu ermöglichen.
Eure Definition von Gastfreundschaft, Irene Bodemann, was empfindet ihr da?
Eigentlich in dem sind die gleich. Das Schönste ist einfach, wenn du am Schluss darfst, aus der Küche kommen, zufriedene Gesichter anschauen darfst und der Gast kannst ein Lächeln ins Gesicht zaubern.
Mhm. Ihr seid jetzt in völlig unterschiedlichen Unternehmen tätig. Ich möchte einfach schnell zwei, drei Worte zu diesen Unternehmen wissen, weil die wenigsten, die uns jetzt zuhören, sind schon mal einmal im Sterne gewesen oder im 11 Madison Park in New York. Könnt ihr vielleicht schnell sagen, was bietet ihr dort in diesem 11 Madison in New York den Gästen an? Was ist da das Spezielle daran?
Well, das 11 Madison Park ist immer im sehr schönen Gebäude im Stadtzentrum von New York. Es ist immer ein Park an dem Madison Square Park. Das Gebäude, wo das Restaurant drin ist, soll das höchste Gebäude auf der Welt werden. Ist dann aber in der Rezession, haben sie kein Geld mehr gehabt. Und es ist jetzt nur 30 Stück hoch, aber ein ganzer Block gross. Mhm. Und wir profitieren natürlich von diesen höheren Räumen.
Also das sind mal die Räume auf der einen Seite, die architektonisch auch höchst interessant und einladend sind, kulinarisch.
Kulinarisch, mir ist es wichtig, dass wenn jemand zu uns kommt zu essen, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man in New York ist.
Da gibt es Hamburger und Pommes frites. Das ist ja das blöde Image, oder? Von der amerikanischen Küche.
Ja, es ist eben eigentlich überhaupt nicht so. New York hat, also New York denken alle, es sei Manhattan mit diesen Hochhäusern und alles, aber eigentlich Manhattan ist ja sehr klein und wenn man eine halbe Stunde nördlich geht, ist eigentlich alles Land, wo es auch Bauern hat und Farms und so.
Und was wird denn kulinarisch angeboten, was so speziell ist?
Wir zelebrieren die Produkte der Region. Zelebrieren. Wir sind ja auch am Atlantischen Ozean, wir haben einen wunderbaren Fisch. Und
zelebrieren, sagt ihr? Mhm. Heisst, ist das Kunst?
Nein. Ich glaube, ein Erlebnis bei uns kann schon als Kunst angeschaut werden, aber ich als Koch, ich habe das Gefühl, es ist mehr ein Handwerk.
Aber es ist definitiv im Luxussegment.
Ja, auf jeden Fall. Es ist, wir betreiben einen wahnsinnigen Aufwand und für das muss man halt zahlen. Wir haben wahnsinnige Miete, wir haben 150 Leute, die für uns arbeiten und wir kochen nur für 80 Leute. Und
da muss man ein paar hundert Dollar herblättern, wenn man bei euch so ein Erlebnis haben will.
Ja. Aber wenn du, wenn du irgendwie ins Theater oder so gehst, hat es auch seinen Preis. Ja.
Und hast noch nicht gegessen, oder?
Weißt du
nicht. Seit 12 Jahren führt ihr das Restaurant Sterne. Das ist ein Beiz, wenn ich das so darf sagen, mit einer Jukebox sogar drin. Was bietet ihr den Gästen im Vergleich zum 11 Madison Park in New York, Irene Bodemann?
Also sicher mal gute, wehrschaftliche Küche, also Schweizer Küche. Bei uns ist so futtern wie bei Muttern angesagt, das zu sehr, sehr humanen Preisen. Übrigens eine Restaurantbemerkung zu dem, was Sie vorher gesagt haben, so wegen der, die wenigsten sind schon im Sternen und im Madison gewesen. Also im Sternen sind da mehr gewesen, weder im Madison. Da gar
Na gut, jetzt sind die natürlich die Lokalmatadorin, gell? Ich habe es jetzt national gemeint. Aber eben, futtern, was hat er gesagt? Futtern wie bei was?
Wie bei Muttern.
Und die sind Mutter?
Ja.
Sozusagen.
Unterdessen, ja.
Also beim Daniel Humm gehen Leute ein wie die Rolling Stones oder Barack Obama. Was habt ihr so vergessen?
Die Besten auf der Welt.
Aber was ist das für also, ein Mix bei euch in den Beiz?
Ja, es ist eigentlich ganz ein spezieller Mix. Also wir haben vom Lehrling bis zum Rentner, vom Sozialhilfebezüger bis zum Direktor sind bei uns. Eigentlich ist alles vertreten und schön ist einfach zum Spüren, es ist allen wohl, es gefällt allen.
Und was für Austausch passiert unter all diesen verschiedenen Szenen, sage ich jetzt mal?
Das ist ein bisschen abhängig davon, wahrscheinlich auch, was in der Zeitung steht oder was gerade aktuell ist.
Auch abhängig von euch, weil ihr so ein bisschen die Mutterrolle habt?
Zum Teil schon und ich schnurre eben noch ein bisschen gern.
Ja. Das gehört ja auch ein bisschen dazu, oder?
Das in einer solchen
Beiz.
Genau.
Von den Angestellten habt ihr vorher gesagt, Daniel Humm, 150 Mitarbeitende in dem Restaurant, das wir jetzt vorher kurz besprochen haben. Ihr führt in New York auch noch ein anderes Restaurant und ein Hotel, das Nomad. Mhm. Im Total sind das weit über 500 Angestellte, die ihr habt. Was muss man können bieten, damit ihr jemanden anstellt?
Well, am Schluss eigentlich, es geht am wenigsten ums Kochen. ganz ehrlich, es geht am wenigsten ums Kochen. Es geht darum, wer jemand als Person ist. Ob der die Passion hat, die Liebe fürs Kochen. Und es kann jemand, der noch gar nicht viel gesehen hat, und es ist manchmal sogar besser, kann viel besser Karriere machen mit uns, wenn jemand, der schon weiss nicht, was für Erfahrungen hat und so.
Also die schauen nicht auf Diplom und
Auszeichnung? Sehr wenig. Ich schaue eigentlich das Resümee eigentlich nie an, ganz ehrlich. Jeder muss mit uns 2 Tage verbringen und dann mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten und auch mit mir. Und dann am Schluss hat man so ein ziemlich gutes Gefühl, ob das dann klappt oder nicht.
Ich habe in einem Interview gelesen, dass ihr eure Mannschaft auch immer wieder motivieren, so mit Schlachtrufen. was ist da dran und was soll das?
Ich weiss nicht, wo du das gelesen hast.
Ja, irgendetwas ist aber schon wahr, so was man liest. Ich habe gedacht, das klingt fast so ein bisschen sektenmässig, aber nein, um was geht es da?
Aber weißt du, es ist wichtig, also was sehr wichtig ist, dass man seine eigene so Firmenkultur hat und dass alle die wirklich extrem daran glauben. Wir haben auch so ein bisschen unsere eigene Sprache, unsere eigenen Wörter für gewisse Sachen und unseren eigenen Weg, wie wir Sachen machen. Und das ist sehr wichtig, weil es macht die Leute auch mega stolz, etwas Spezielles dabei zu sein.
Also es hat eben gleich etwas mit diesen Schlachtrufen.
Ich glaube, was du meinst, ist, dass wenn ein neuer Tisch kommt, am Abend, dann tut man sagen, oder? Ein neuer Zweiertisch ist da. Und dann tun eigentlich alle Ja sagen in der Küche, alle zusammen. Und es ist so der Ruf. Und das hilft einfach, dass alle so ein bisschen. Es gibt so ein bisschen das Team.
Zusammengehörigkeitsgefühl, genau, wahrscheinlich ist es das. Ja. Ihr habt jetzt nicht so ein grosses Team, dass ihr das so müsstet organisieren, oder mit Ruf?
Nein, nicht unbedingt.
Was habt ihr für ein Team? Wer stellt ihr an? Oder stellt ihr überhaupt jemanden an?
Ja, wir sind natürlich ein Mini-Team, also ich habe ein sehr kleines Restaurant. Im Normalfall ist das unter einem Jahr, sind das, wenn nicht besondere Anlässe anstehen, sind wir jetzt Zweiten. Also das ist Mira im Service und ich selber in der Küche. Und dann ist je nach Anlass, also nach Reservationen, habe ich Teilzeitmitarbeiter, die arbeiten können. Ja, also ein Mini-Team. Bei uns ist natürlich dann ganz klar, eben auch mit der Teilzeit, bei uns ist es einfach wichtig, bei uns muss jeder bereit sein, alles zu machen, weil nur so ist am Schluss die ganze Arbeit gemacht. Das muss, ob jetzt die Tochter mal einen Salatparat macht oder ob ich selber am Schützenstag abwaschen, ist einfach, Arbeit ist da und die wird gemacht von dem, wo gerade Zeit hat dafür. Also, Punkt.
Das ist sicher bei euch nicht so, oder? Da ist jeder spezialisiert auf seinen Bereich.
Ja, aber es ist auch, also ja, klar, es hat jeder seine Aufgabe, aber am Schluss muss jeder machen, was es braucht, oder? Genau. Und das ist so die Mentalität, whatever it takes.
Ich glaube, du musst auch bereit sein, als Chef selber an den Schützstein zu stehen. Also, und zwar auch den Mitarbeitern zu lieben, weil die geben dir auch alles für dich, also gibst du alles für sie.
Beim Daniel Humm ist es so, dass er jetzt einfach alle Auszeichnungen bekommen hat, die man überhaupt bekommen kann in dieser Branche. Hat alles erreicht, alles auf dem Maximum. Man kann sich fragen, wie dünn ist die Luft hier oben? Weil es kann ja nur eigentlich noch ein Absturz sein. Es kann ja gar nicht gross noch weiter raufgehen. Wie erlebt ihr die Erfolgs- oder die Erwartungshaltung?
Well, auf eine Art. Also ich bin lieber in dieser Position, als in der umgekehrten, oder? Ich habe lieber, dass die Leute viel erwarten, weder dass sie nichts erwarten. Aber oder man tut sich natürlich nicht nach diesen Auszeichnungen. Also das ist für mich nicht das Wichtigste im Leben. Und man muss auch wissen, man ist nie so gut, wie sie sagen. Und wenn sie mal etwas schlecht sagen, ist es wahrscheinlich auch nicht so schlecht gewesen.
Das ist die schweizerische Bescheidenheit, oder was?
Aber oder was mir am meisten Freude macht und was mich motiviert, ist, dass wir heute in einer Position sind, wo wir wirklich unser Gewerbe weltweit können beeinflussen können. Also, oder es schauen alle, was wir machen, was wir für neue Gerichte machen, was wir für neue Zutaten brauchen und so. Und das ist sehr spannend. Und dann, wenn man einen Koch hat, der mit einem gearbeitet hat, vor 10 Jahren oder so, und dann gehen sie und sind selber Köche und werden selber bekannt und so. Das macht mir eigentlich am meisten Freude.
Das ist die eine, Angestellte. Das ist fast ein bisschen eine Vaterfigur, die dir da jetzt.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Am Schluss will man etwas, hinterlassen haben. Für mich heutzutage, ich denke viel an das nachher. Und ich will, dass man, wenn man in 50 Jahren oder in 100 Jahren zurückschaut und sagt, okay, wer sind die grossen Köche gewesen und wer hat am meisten bewegt, hoffentlich wird unser Name erwähnt.
Also euren Namen erwähnt. Wegen dem gibt es ja auch diverse Kochbücher von Daniel Humm. Erwartungshaltung erlebt ihr natürlich in eurem Alltag auch von euren Gästen, Irene Bodemann. Zum Beispiel jetzt gerade, so Ende Jahr, da ist Metzgerten angesagt und ja. Da macht ihr selber Würste. Was sind das für die?
Also die Würste?
Ja.
Das sind Blutwürste, Leberwürste und Bratwürste, die wir selber machen.
Ja.
Nach einem ganz alten Rezept noch von meinem Vater, wo wir so beibehalten haben und wo wir auch sehr, sehr, sehr stolz sind drauf.
Und was macht sie denn aus? Was macht die Würste aus nach dem Rezept von eurem Vater, übrigens der Schwingerlegende Karl Mehli, einfach noch in Klammern bemerkt, da können wir jetzt gerade noch drauf sprechen.
Zu meiner Sprache zu reden, come in and find out.
Ah ja, gut. Wir können ja jetzt nicht Würst essen. Aber wenn ihr mir nicht den Geschmack beschreiben könnt, dann könnt ihr mir vielleicht beschreiben, wie ihr sie macht. Ist das denn wirklich auch noch nach alter Väterseite? Habt ihr hier alte Maschinen oder wie sieht das aus?
Das ist so, ja. Wir haben wirklich alte Maschinen, also noch eine Wurst spritzen, also mit Handbetrieb, wo du wirklich einfüllen musst und dann musst du kurbeln, oder? Nichts mit, es macht einfach tuck, tuck, tuck und dann kommt der Clip und bindet das alles ab, sondern was mit Schnürli musst abbinden, ist halt dann mit Schnürli abgebunden und die Bratwürste sind gedreht und ja, einfach wirklich Handarbeit, also so richtig.
Also auch ein Handwerk. Ritual, wenn dir die Würste.
Absolut.
Was ist es für ein Gefühl, wenn dann nachher die Würste gemacht sind für euch?
Ganz ein gutes natürlich. Also, vor allem bin ich stolz, dass es einfach auch wieder gut haben dürfen klingen. Also, ich bin Weltmeister im Degustieren. Also, ich bin ganz schlimm, wenn irgendwie eine Kiste voll Brät rumsteht. Das ist wieder wie nach dem Gutzli-Teig. Also, tu das nicht mit mir in ein Zimmer, es kommt nicht gut.
Ja. Ja.
Ich kann dann nämlich die fertigen Würste nicht mehr probieren, weil ich meistens sonst schon genug gegessen habe.
Ja, ja. Aber
das kommt Hunger rüber.
Ja, ja. Ich habe schon gesehen, glänzige Äugle.
Ja. Haben wir am Mittag offen?
Nein, aber zu Abend um 3:30 Uhr. Es wäre mir eine Ehre.
So ist es.
Ja, solches Zeug ist schon etwas, was euch fasziniert, oder? So etwas Ursprüngliches, wie Wursten.
Auf jeden Fall.
Und zwar ganz traditionell, wie Sie es jetzt beschrieben haben.
Eben, es ist ein Handwerk. Am Schluss ist es ein Handwerk. Ja. Und Kochen ist eigentlich etwas, ein einfaches Handwerk. Und bei uns, die Sachen, die wir machen, haben eigentlich die Wurzeln in der ganz einfachen Küche. Wir tun auch viel Zeit verbringen mit alten Büchern und so und alten Rezepten und versuchen die irgendwie ein bisschen neu zu entwickeln.
Auch die Rezepte wie das von eurem Vater, oder?
Zum Beispiel, ja.
Wie ist das also jetzt? Seid ihr ja in die Schweiz gekommen im Moment, vielleicht muss man das noch schnell einmal deklarieren. Ihr seid 12 Jahre in den USA lebt ihr und seid tätig, Daniel Homme. Habt dort eure Dauerwäscherkarriere gemacht. Hat man euch immer wieder gefragt, von wo einmal in die Schweiz an einen Anlass zu kochen. Das habt ihr jetzt das erste Mal eigentlich realisiert. Ihr seid im Boholac in Zürich und seid jetzt in der ganzen Woche ein paar Mal kochen dort. Mhm. Ein riesen Aufwand. Die hat sogar das Geschirr mitgenommen von New York. Es klingt komisch im ersten Moment. Oder? Ihr habt euch das ganze Team mitgenommen, gegen 20 Leute, die hier mitgekommen sind, für die Geschichte durchzuführen. Wie habt ihr jetzt das Heiko erlebt?
Ja, es ist natürlich sehr schön. Ich habe gerade heute Morgen mit einer Kollegin gesagt, dass in den ersten paar Jahren, wo ich nach Amerika kam, gegangen bin, wollte ich eigentlich nichts mehr wissen von der Schweiz. Und das war auch wichtig. Ich musste mich wirklich auf Amerika konzentrieren, auf die neue Kultur, die neuen Produkte und alles, wie es so läuft. Und ich glaube, man kann nie abstreiten, oder man ist von wo man ist. Oder? Und es wird immer, die Schweiz ist immer Heimat. Und in den letzten paar Jahren habe ich sicher wieder mehr das Bedürfnis, in die Schweiz zu kommen.
Oder hat Heimweh?
Ich glaube, ich habe Heimweh. Ich habe jetzt keine Zeit, wirklich zum da sitzen und sagen, oh, ich wäre gerne in der Schweiz. Aber nicht wirklich, aber ich komme wahnsinnig gerne in die Schweiz und ich bin auch stolz auf die Schweiz und mit den Leuten, die ich zusammen gearbeitet habe und was ich gelernt habe. Und für mich ist es sehr speziell, jetzt hier in Zürich zu kochen für eine Woche.
Und wenn ihr das hört, ihr in Bodenmann, dass er noch sogar das Geschirr mitnimmt von daheim? Das geht euch da durch den Kopf.
Kann ich absolut verstehen, weil seine Gerichte bedingen das wahrscheinlich auch, dass man selber das Geschirr mitnimmt. Weil ich nehme an, das ist alles wirklich wie eine Symphonie aufeinander abgestimmt. Weil das ist ganz eine andere Gastrokultur. Also ich kann meine Bratwürste sicher einfacher auf irgendeinem anderen Teller platzieren, weder er eigentlich in dem Sinn praktisch seine Kunstwerke.
Also im Notfall gehört es auch ohne Teller.
Ganz klar.
Wobei, bei euch auch, Daniel Homme. Weil, ihr habt ja auch ihr habt noch Hot Dogs verkauft, jetzt, wenn ihr in Zürich seid, oder?
Ja, morgen
macht ihr der Irene Konkurrenz.
Genau. Nein, aber es ist uns wichtig, dass wir, oder eben, wie es gesagt, es kostet ein paar hundert Franken, um ins Boholac zu essen und so. Und es ist uns wichtig, dass wir auch etwas machen, das für alle zugänglich ist. Und wir machen Hot Dogs morgen am Bürkliplatz vom 10:30 Uhr.
Ja, jetzt.
Aber die sind
dann
ein bisschen günstiger.
Die sind 10 Franken und das ganze Geld geht ans Kinderspital. Und ja, ich freue mich. Ja.
Super. Ja.
Wir gehen gerne mal jetzt ein bisschen zurück in der Zeit, in die Biografie von diesen beiden Gästen, hier im Persönlich auf SRF 1, der Daniel Humm, Starkoch, und Irene Bodema-Mehli, die Wettkampfschwingerin war und Wirtin vom Sternen. Ihr seid als Älteste aufgewachsen, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester, die ihr 60 seid, haben eure Eltern angefangen zu wirten. Sagt, was hat das geheissen? Für euch? Was habt ihr da mit anpacken?
Ja, es war natürlich so, dass wir unsere Ämter hatten. Aber die hast du ja eigentlich, wenn du als Kind aufwachst, in einem Privathaushalt, hast du auch deine Ämter. Der eine muss abwaschen, der andere muss abtrocknen oder den Abfall runtertun. Und unsere Ämter waren halt ein bisschen grösser. Wir haben dann Buffet gemacht oder in der Küche halt für ein bisschen mehr Leute müssen abwaschen, weil du die vielleicht in einem Privathaushalt gewöhnt bist. Aber klar wärst du manchmal gerne lieber für uns mit deinen Kollegen spielen, aber geschaut hat es uns ganz sicher nicht.
Ihr habt vielleicht andere Freiheiten gehabt.
Das ist so.
Nämlich?
Also mal die schönste Freiheit war natürlich auch in dieser Zeit, in der ich aufwachsen durfte, dass wir noch keine Handys und Zeug hatten, dass wir halbe Tage können fehlen konnten und gar niemand gewusst hat, wo wir überhaupt sind. Also nicht unter Dauerkontrolle, mir tun die heutigen Jungen manchmal fast ein bisschen leid.
Ja, es gibt ja heute auch so Apps, wo man schauen kann, wo die Kinder sind, genau. Und ständig Kontrolle
ganz
hat.
Genau.
Also diese Belastung hat die nicht gehabt.
Nein, die
und ich nehme an, eure Eltern hatten auch nicht immer Zeit gehabt für euch.
Nein, klar nicht. Also eigentlich war es so gewesen, wie bei den Bauern. Es war immer jemand da gewesen, aber Zeit haben sie halt manchmal nicht ganz sofort gehabt. Aber sie haben sich sicher Zeit genommen, sobald sie das haben können. Haben sie es sicher so gemacht. Also kein Problem. Übrigens wegen der Jungen. Weißt du, das Schöne im Ganzen ist, dass jede Jugend für sich in Anspruch nimmt, die Schönste zu haben. Weil man kennt ja nur seine eigene. Oder? Also haben es die heutigen damit trotzdem nicht so schlecht, wie wir meinen.
Wenn wir in eure Jugend gehen, Applaus für euch. Dann ist die sicher auch prägt eure Kindheit und Jugend von eurem Vater. Ich habe es schon angetönt, der Schwingerlegende Karl Mehli. Wie prägend ist das für euch gewesen, so einen bekannten Vater zu haben, der mehrfacher Schwingerkönig und eben Legende schon war zu seiner Lebzeit?
Ja, eigentlich nicht anders wahrscheinlich, weder das andere Kind ihre Jugend erlebt hat oder andere Leute, weil ich habe sie nicht anders gekannt. Also, ja. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du einen Vater hast, der nicht bekannt ist, weil er ist halt einfach war und mit dem hast du gelebt.
Aber der hat ja gleich ein bisschen den Rummel um seine Person mitbekommen, Medien und so weiter.
Schon, ja.
Schon?
Ich bin früher, wenn ihr daherkommt, sind schwere Flucht.
Ah ja?
Ja, ja. Mit dem Grund, darum, dass ich musste fast 35 werden, bis ich angefangen habe zu schwingen. Weil ich das so gehasst. Also wir sind immer so für die eidgenössischen und andere Anlässe, die gerade wichtig sind, hat man so quasi eben sind in die Medien gekommen und dann haben sie den Mehli, den Grossbreit, präsentiert. Oder? Der hat ja gewirtet und früher war er Polizist gewesen, und dann hat er noch Hundezucht gehabt, ein Ross und irgendwo noch eine Frau und drei Kinder. Also,
da hätte ihr auch müssen herhaben.
Ja, ja.
Ein Foto machen, oder?
Genau,
ja.
Genau.
Ja. Und das ist euch natürlich gar nicht sympathisch gewesen als Kind.
Nein, absolut nicht. Das ist der ganzen Familie nicht sympathisch gewesen. Weil du bist einfach so auf den Präsentierteller gesetzt worden, halt, ob das hast du wählen oder nicht.
Also. Aber ihr habt jetzt mit eurem Vater schon mal einmal gefeitet, auch als Teenager. Ihr habt mal einmal einen Mistgabelstreit zusammen. Kann ich dir erzählen, was da passiert ist?
Das war grandios. Absolut. Man muss sich das vorstellen. Eben mein Daddy, also der sogenannte Best im Schwingen, den es je gegeben hat, wie man so schön sagt. Also ein grosser, starker Mann. Und vis-à-vis ich, also ich musste bei unserem Ross, beim Mittel, rausmisten. Und irgendwie bin ich, ich weiss nicht, was dazu geführt hat. Ich bin ihm, glaube ich, ein bisschen zu wenig schnell. Und vor allem wahrscheinlich, ja, so als Teenie, ein bisschen zu wenig genau gewesen. Ich bin dann etwa 13, 14 gewesen. Auf jeden Fall haben wir Streit bekommen. Haben wir sehr oft bekommen. Also wir haben sehr viel gestritten. Aber wir haben auch sehr viel Frieden gemacht. Und wir haben die Touren immer wieder auf Null gestellt. Das war nie so gewesen, dann hast du das und dann hast du selbst.
Aber was ist denn mit dieser Mistgabel passiert?
Ja, er wollte die Mistgabel wegnehmen, weil er gefunden hat, er möchte das selber. Er war ein bisschen hässig. Oder? Und dann sind wir da gestanden, wie so zwei Streitgütchen, wahrscheinlich so dicke Hals. Weißt du, und dann die Mistgabel so versetzt gegeben, dass man zack und zack und ist die hin und her, oder?
Ja, und der hängt euch ein Watter, he?
Und er hat dann irgendwann später hat er gesagt, also ohne dass es Verletzungen gab, hätte keine Chance gehabt, mir die Mistgabeln wegzunehmen. Also müsste eigentlich ich Schwingerkönig sein, oder?
Aber ihr habt wieder Frieden geschlossen anschliessend.
Absolut, ja.
Einen hat er nachgegeben.
Aber es war natürlich dann eben so, er hat die Mistgabel genau dann bekommen, wo es mir verleidet ist, und ich sie loslasse und einfach gesagt, dann nimm sie doch. Und, ja.
Und ich mischt.
Nein, er ist nicht. Gott sei Dank nicht. Nein.
Daniel Hum, als Bub, hat dir auch solche Kämpfe ausgetragen? Mit eurem Vater, oder ich weiß nicht.
Ich war sicher auch nicht der einfachste Fall. aber ich weiß auch nicht, ich bin nicht gerne in die Schule, überhaupt nicht gerne in die Schule. Ich bin lieber Velofahren oder mit den Freunden zusammen gewesen.
Was war so schlimm an dieser Schule? Ihr seid ja aus der Schule geflogen mit 14. Was ist da passiert?
Ja, ich schaue auch heute zurück und ich verstehe es auch, dass ich nicht gerne in die Schule gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, dass das Schulsystem ist wirklich nicht für jeden ideal. Ich glaube, jeder wird so in das Ding hineingesetzt, egal was man für Stärken hat. Und ich habe das Gefühl, ich habe mehr kreative Stärken. Und ich habe das Gefühl, das ist überhaupt nicht geschätzt worden in der Schule. Und es ist einfach alles nach Buch. Und wenn man das nicht hat wollen, dann hat man nicht reingepasst, oder? Und mir war es eigentlich gleich, wenn ich nicht reingepasst habe. Und wenn ich 14, 15 war, bin ich aus der Schule geflogen und ich bin dann gekocht.
Also da müsst ihr ja ziemlich Mais gemacht haben, dass ihr aus der Schule geflogen seid. Konkret. Eben, ich will es nicht sagen, aber ich habe es schon gespürt. Irgendwo müsste es ziemlich Mais sein. Ich frage ihn anders.
Er ist nicht neugierig.
Nein, aber was ist zwischen euch und euren Eltern hier abgegangen?
Well, klar, natürlich riesen Sorgen, oder? Vor allem der Kochberuf ist auch schwierig, weil man arbeitet immer am Wochenende, man arbeitet immer spät. Und
ihr habt mich ja für diesen Beruf entschieden, oder? Also genau. Ihr habt gewusst, dann mache ich Sport, ihr seid sportlich unterwegs gewesen, Mountainbiker, sogar im Nationalteam mit dabei gewesen. Aber ihr habt mich dann als Koch ausbilden und da waren sie auch nicht begeistert gewesen.
Ja, es ist einfach, sie haben einfach Angst gehabt, glaube ich. Und ich habe mich dann auch schon beweisen. Und ich glaube, das hat mir auch wahnsinnigen Ansporn gegeben, um dann das zu beweisen, dass ich doch etwas kann. Und ich habe mich dann in das hineingestürzt.
Aber was für Pläne hatten vielleicht eure Eltern gehabt, die ihr hier zur Schule ausgeflogen seid? Haben sie irgendwie nicht ein Notfallszenario? Ich meine, das ist eine grosse Enttäuschung. Ihr habt in dem Sinne auch versagt, oder?
Muss man sagen, auf jeden Fall, ja.
Also vielleicht haben sie auch irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt müsste man noch in eine Privatschule tun oder so. Ist das kein Thema gewesen?
Mal sicher. Es ist sicher schwierig. Aber ich habe einen harten Kopf auch heute noch. Und ich habe mich dann für mich entschieden und ich bin dann meinen Weg gegangen. Mhm.
Wie war das bei euch, Irene Bodemann, in der Schule? Wie seid ihr so unterwegs gewesen?
Ja, also die ersten 6 Jahre sehr gut.
Was heisst sehr gut?
Sehr gut heisst, ich habe das grosse Privileg. Ich musste eigentlich gar nicht grossartig lernen. Mir ist alles ein bisschen in Schoß gefallen. Ich konnte in der Schule aufpassen, daheim meine Aufzüge machen. Und dann war es gut gewesen. Und dann hatte ich eigentlich alles gehabt. Also kein Problem. Mhm. Und dann ist mir die Zeck in den Weg gekommen.
Was in den Weg gekommen?
Zick.
Sekundarschule.
Genau. Ja. Ich bin ohne Aufnahmeprüfung dann in die Zick raufgekommen. Das eigentlich auch im Vorbeiweg geschafft. Dort ist ein komisches Fach dahergekommen namens Französisch. Und dann ist Irene das erste Mal da gestanden und hat gesagt, super, jetzt musst du lernen, wie du lernst. Ich habe gar nicht gewusst, wie das geht.
Es ist einfach reingegangen bis dann.
Genau.
Und nachher sind die Vokabulär und die unregelmäßigen Verben gekommen.
Genau, und dort ist dann immer gemacht mit, ich passe jetzt gerade ein bisschen auf und mache ein bisschen aufzugehen. Und dann ist irgendwie so der eine von unseren Lehrern ist so, der und ich haben ein bisschen grossstädtische Verhältnisse gehabt miteinander. Da hat es ein bisschen unter dem Motto funktioniert, du musst gar nicht meinen, weil du Tochter bist, da eben vom kleinen Schmalen, oder? Und, und dann ist mit der Schule auf gut Zürichdeutsch gesagt, einfach zu Dreck verleidet. Und dann haben natürlich alle Fächer gelitten.
Zwei sind hier, wo der Schuh zu Dreck verleidet ist, muss man sagen. Eine weitere Parallele. Wir haben dann eine Charcuterie-Verkäuferin gemacht. Warum?
Ja, mal erstens eben, weil der Kundenkontakt sicher. Ich bin sehr gerne mit Leuten zusammen. Ich könnte mir nie vorstellen, nein, wir müssen arbeiten, wo du so abgeschottet bist, wo du für dich bist. Auch in der Charcuterie, du machst sehr viele Sachen selber, also du hast Sachen zubereiten, eben auch Fleischverarbeitung und so, lernst du natürlich. Das hat mir von der Gastro her sehr Spass gemacht. Ja, das hat mir sehr Spass gemacht, weil ich habe ja auch zuhause in der Küche eigentlich gerne geholfen.
Ihr habt immer in euren Tätigkeiten bis zum heutigen Moment im Verkauf in diesem Sinne, in Anführungsstrich, gearbeitet. Ihr habt in verschiedenen Servicestellen gearbeitet. Das ist auch Verkauf, oder? Mm-hmm. Ihr habt ein paar Jahre lang an einem Demostand gearbeitet für Spielsachen zu Bern. Wo ihr was verkauft habt?
Barbie. Passt absolut
zu mir.
Ja, ja. Also ich habe das Barbie, den He-Man und Matchbox-Auto verkauft. Das war mega lässig.
Das habt ihr jahrelang gemacht?
Ich war dort 3,5 Jahre zu Bern, im Löb. Wir hatten dort einen Demostand, also die 3 wichtigsten Spielwarenproduzenten waren dort selber vertreten das ganze Jahr. Das war Mattel einerseits, dann Ravensburger und Lego. Und wir hatten dort eben ein ganzes Jahr ein Demo gehabt und es war wirklich eine ganz tolle Zeit.
Was lernt man da, wenn man Barbie verkauft von der Gesellschaft? Ja, man kann ja immer Beobachtungen machen, oder?
Absolut, ja. Also ich habe übrigens auch probbar, aber ich habe als Kind auch eine Welt. Ich habe bloß keine bekommen. Vielleicht habe ich das darum noch anders ausleben.
Die Party-Welt noch einmal gut noch erleben.
Ja, mein Gross hat gefunden, sie kauft mir kein Baby mit Pausen, oder?
Aber es ist ja schon so, dass ihr immer beobachten konnte in all euren Funktionen. Also ihr seid da so ein bisschen, darf ich sagen, eine Hobbypsychologin.
Das, ich denke, das wirst du, wenn du an der Front stehst, wirst du das automatisch ein bisschen. Also, weil das ist ja auch, das ist ja nicht nur Verkaufen. Da passiert sehr einfach, es kommen Leute und dann entstehen auch Beziehungen. Also, es finden Diskussionen statt. Es kommt vielleicht auch jemand auf Posten, der froh ist, wenn das Kind möglichst lange Spielwaren aussucht, damit eben vielleicht Tanten oder das Grosse oder auch das Mami Zeit hat, so mit jemandem ein Schwätzchen halten und vielleicht auch mal ein bisschen etwas abzuladen. Oder?
Ja, die Beobachtungen und die Begegnungen mit Menschen sind es, die euch das Leben ja auch ausmacht, oder? Bis zum heutigen Tag.
Also, ja, was ganz sicher bereichert.
Irene Bodemann-Meli, bei uns zu Gast in der Sendung Treffpunkt, also Quartierbeizführerin vom Sternen hier zu Winterthur und der Starkoch aus New York, der Daniel Humm, der mehrfach ausgezeichnet ist. Nummer 1 ist in den USA, Nummer 5 auf der Welt als einer der besten Köche bei uns. Die Lehre hat er gemacht im Kurhotel Bad Schinznach. Ihr habt die Lehre sehr früh angetreten, weil ihr eben aus dieser Schule gefallen seid, wie man vorher erfahren hat. 14, 15 seid ihr dann gewesen. Was habt ihr für Erinnerungen an die Zeit, in der ihr dort in die Erwachsenenwelt hineingekommen seid?
Ich glaube, wenn man zurückschaut, es gibt immer wichtige Leute, die jeder braucht in seinem Leben. Und ich glaube, in meiner Lehre habe ich so eine von meinen ersten wichtigen Leuten kennengelernt, neben den Eltern. Und das war mein Lehrmeister. Und der hat wahnsinnig investiert in mich. Und irgendwie hat mich auch verstanden, wer ich bin und was ich brauche. Und so. Und er hat mir wahnsinnig Freude am Kochen vermittelt. Weil das ist ja eigentlich das Wichtigste, dass man wirklich extrem Freude daran bekommt, weil es kann einem auch ziemlich schnell verleiden, weil oder die Arbeitszeiten sind extrem und es ist immer ein Druck in der Küche und er hat wirklich geschaut, dass ich wirklich die Freude an diesem Beruf habe.
Aber die sind ja schon mit einer Grundfreude in die Lehre treten. Ihr seid geprägt worden von eurem Elternhaus, eure Mutter hat mit euch zusammen gekocht, ihr seid auf dem Bauernhof von euren Grosseltern gewesen, ihr seid in den Landdienst gegangen. Das ist schon ein tolles Fundament, das ihr mitgebracht habt, oder?
Auf jeden Fall. Aber das Fundament bin ich mir eigentlich gar nicht bewusst gewesen, wo ich die Lehre angefangen habe. Das ist dann erst später, habe ich dann gemerkt, oh wow, das habe ich auch schon gesehen, oder das habe ich auch schon gelernt, oder ich verstehe, wieso, dass man das Produkt ganz frisch muss haben, oder? Umso frischer, umso besser. Und diese Sachen sind mir dann erst irgendwie später bewusst worden. Aber ich glaube, das Kochen selber zu dem Zeitpunkt, ich musste helfen daheim in der Küche. Aber ich habe jetzt da nicht selber grosse Gerichte gekocht bis zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, es war wirklich wichtig für meinen Lehrmeister, das mir wirklich zu vermitteln. Ja.
Und in dieser Lehre ist sehr viel recht gegangen, sehr erfolgreich gegangen. Ihr habt dann nachher die Lehre als der Beste von der ganzen Schweiz abgeschlossen.
Ja, das ist das erste Mal, wo ich gute Noten hatte.
Beweist du einfach, dass es die Leidenschaft braucht für etwas, oder? Ihr habt hier nachher eine tolle Karriere gemacht. Mit 24 ist schon der erste Michelin-Stern bekommen. Zum Gupf war das im St. Gallischen. Dann ein Angebot bekommen, für als Küchenchef nach San Francisco zu gehen. Das war ein spezielles Angebot gewesen, deshalb, weil ihr kein Wort Englisch könnt habt. Und ihr habt das Angebot gleich angenommen. Mhm. Seid auf das San Francisco. Und was, wie habt ihr den ersten Arbeitstag in Erinnerung? Das sind dort als
ja,
Chef du, quasi.
Ich glaube, es ist, was schön ist an der Jugend, ist, dass man so frei ist und man macht sich nicht so viel Gedanken, man tut sich nicht alles 100-mal überlegen. Ich habe gewusst, dass auf dem Gupf oben mit 24, das kann es jetzt nicht sein, oder? Obwohl, das ist eins der schönsten Restaurants, aber das ist vielleicht gut, wenn ich weiß auch nicht, 50 bist du oder so.
Aber, das kommt auch näher. Er ist 39 jetzt.
ja, ich bin dann auf das San Francisco mit zwei Koffern und ein paar Franken. Ich habe kein Englisch geredet, aber ich hatte dann die Mannschaft da vor mir gehabt, 20 Leute.
Und da muss man etwas sagen.
Du, irgendwie geht es. Irgendwie in der Küche, das ist, man kann den Leuten zeigen, wie das funktioniert. Ein paar Leute haben Französisch geredet, was geholfen hat. Aber ja, es ist, wenn ich mich das zurückdenke, ich würde das glaube ich nicht mehr. Ich hätte den Mut nicht mehr.
Wie habt ihr denn Englisch gelernt?
Also ich habe wirklich Englisch, also ich habe so ein Buch gehabt. Ich habe das etwa 4 Wochen vorher gewusst, dass ich jetzt auf Amerika gehe. Ich hatte ein Buch mit Fotos, mit all diesen Produkten, mit dem englischen Namen. Und,
ein bisschen durch den Gemüsegarten durch.
Genau, ja. Und dann habe ich mir das Buch holen und den Leuten das zeigen, die Bilder zeigen von diesen Produkten. Aber dann zum Glück. Ja, irgendwie das Kochen hat dann für sich selber geredet. Und ich weiß noch, ich bin auf New York eingeladen gewesen. Ich habe dort meinen ersten Award gewonnen. Und ich war erst etwa 8 Monate in Amerika gewesen. Und Anspruch. Ich konnte nicht können das haben, weil ich gar nicht Englisch geredet.
Ja, aber thank you, ich kann mir sagen.
Aber wenn ich zurückdenke, ja, es ist schön. Ich bin stolz. Ich bin stolz, dass ich das so gemacht habe.
Wo einem die Leidenschaft alles herantreiben kann. Auch bei der Irene Bodemann ist das etwas, das man mit Leidenschaft erklären kann. Sie hat mit 35 angefangen zu schwingen. Natürlich ist sie immer wieder in diesem Schwingsport unterwegs gewesen, zusammen mit ihrem Vater, aber der war gar nicht begeistert gewesen, dass sie anfangen zu schwingen als Mädchen, als junge Frau auch. Er hat das nicht gut gefunden. Das ist etwas für Mann und nicht für Frauen. Das war die Devise gewesen. Aber dann erst mit 35 hat er sich überhaupt getraut, anfangen zu schwingen.
Genau. Das war ganz, ganz speziell gewesen. Also ich habe irgendwie mit 35 beschlossen, dass jetzt gerade so der letzte Moment ist, wo ich vielleicht noch mit gutem Gewissen kann behaupten, dass ich jung genug bin, um gleich noch in die Schwinghose zu steigen. Ich hatte das Glück gehabt, dass sehr vieles aufgegangen ist, dass es gut rausgekommen ist. Ich durfte 20 Grenzen machen, wie sie gesagt haben. Aber der grösste, wenn ich mir überlegen müsste, was der grösste Erfolg war für mich selber, dann ist ganz klar der Sieg eigentlich über mich, also zu machen, was ich will, unabhängig davon, ob der Rest der Christenheit das mal gut finden oder nicht.
Also die 20 Grenzen, das ist das eine.
Ja.
Das Heiden, das ist rein materiell. Mhm. Das andere, und das ist das Wichtige, ist, dass dir das gemacht hat, was dir wollen, obwohl auch eure Eltern nicht begeistert
genau. sind. Genau. Also mit dem Wissen, dass man auf Widerstand stößt, mhm. einfach irgendwo seinen Weg zu gehen. Weil es ist ja nicht etwas, was du jemandem weh machst damit. Also, oder wo du irgendwo mit dem Gesetz in Konflikt gekämpft ist. Also.
Wie hätte euer Vater reagiert? Ist er dann irgendwann in Frieden gekommen?
Hellbegeistert.
Ist er stolz gewesen am Schluss?
Am Schluss schon, aber am Anfang hat er mich natürlich angeschaut und hat gesagt, ich habe dann gefunden, also ich bin ihnen ja schuldig, dass von mir erfahren, dass ich jetzt das gleich mache. Und dann habe ich ihnen erzählt, eben, was ich im Sinn habe. Und dann habe ich sehr arrogant, und mein Vater war überhaupt nicht arrogant, gewesen, zur Antwort bekommen. Du weißt ganz genau, was wir von dieser Sache halten. Und die Augenbrauen sind fast oben raus. Dann haben wir gesagt, wir müssen nicht über das diskutieren, was sie von der Sache halten, sondern wir müssen über das diskutieren, wie das mir gegenüber aussieht, wenn ich das trotzdem mache. Weil sonst ist nicht relevant.
Hat einer dir am Schluss noch Tipps gegeben?
Ja. Das ist auch nicht lang gegangen. Weil es ist relativ einfach, gegen etwas zu sein, wenn du niemanden in der eigenen Reihe hast, der genau das macht. Wie bist du dort, musst du ja nicht damit auseinandersetzen.
Vom Karl Mehli kann man nachlesen, dass er immer wieder den Zaubertrunk zu sich genommen hat. Mhm. ist das denn etwas, das dir auch hat adaptiert? Also hat
dich
auch von diesem Zaubertrunk
bekommen? Ja, ja.
Was ist denn das
Kreibs? Und das hat, meine Mami hat mir jedes Mal, wenn ich ein Schwingfest hatte, hat sie mir den parat gemacht. Obwohl sie auch gegen das Frauenschwingen war. Aber sie hat mir dann den Zaubertrunk natürlich selbstverständlich gemischt, weil sie liebt mich ja.
Was ist das denn?
Das ist ganz etwas Simples. Das ist so eine Mischung, das ist Weisswein, Zucker, Eier. Und das ist nicht so gerechnet, dass man das einfach halb Liter Weiss konsumiert, sondern nimmst zwischendrin einen Schluck, dass du eigentlich nicht in einen Hungerast reinkommst. Und das nützt sehr gut gegen den Durst. Oder? Und die Bauern haben früher übrigens auch etwas Ähnliches. Einfach statt Wein haben sie in der Regel Most genommen, mit aufs Feld, genau aus den gleichen Gründen.
Weisswein, Zucker, Eier. Daniel, genau. Hunde sind ja auch sehr sportlich unterwegs. Die tut jedes Jahr 2 Marathon laufen, den New York Marathon, den Boston Marathon. Das wäre jetzt vielleicht auch etwas, was man sich machen könnte, überlegen zu mitnehmen. Nein, ich glaube nicht, dass das ist, was ihr braucht. Was ist es, was euch antreibt, solche Sachen zu machen?
Well, heutzutage wollte ich einfach noch fit sein. Unser Beruf ist sehr... physical. Und,
also eine körperliche Angelegenheit.
Und von dem her, ich wollte einfach gesund sein und fit sein. Und ich muss auch immer probieren und so. Und
aber ihr habt ja einfach auch einen grossen Kampfgeist, Daniel Hohn. Oder? Also ihr habt diesen Antrieb auch wollen. Möglichst vorne sein. Ich habe nachgeschaut, die Bestzeit von euch vom New York Marathon 2 Stunden 42 Minuten. Ja. Da musst du zuerst einen noch machen. Also, seid ihr ein bisschen weit auch ein bisschen ertriebener?
Du, für mich, wenn es eine Rangliste gibt, bin ich lieber zoberst als der zunderst.
Also, das heisst ja auf meine Frage. Von wo habt ihr denn ums Himmels Gottes Willen die Disziplin?
Ich weiss es auch nicht, aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt. Für mich ist, ich bin entweder alles oder nichts und so wie die Schule ist für mich nicht das gewesen, was mich wirklich interessiert ist und ich habe Schwierigkeiten mit dem, mich dann mit dem zu befassen. Aber wenn mir etwas sehr gefällt, dann gebe ich alles. Oder ich muss auch nicht alles machen. Ich suche mir die Sachen aus, die mir gefallen und will die richtig machen.
Ja. Ihr habt wahnsinnig lange Arbeitstage, wie ihr in Bodenmann auch. Sind das manchmal 15 Stunden Arbeitstage und dann nachher noch den Sport machen. Ja, da muss man ja schon irgendwie noch eine Befriedigung haben dazu. Oder? Habt ihr nicht das Gefühl, manchmal etwas verpasst zu haben im Leben? Ihr habt zwar Familie, ihr habt 3 Töchter, die sind geschieden, ihr habt... Habt ihr etwas verpasst im Leben?
Verpasst? Ich glaube, ich erlebe mehr als die meisten. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl. Nein, ich bin mega glücklich. Ich finde, mein Leben ist sehr voll. Es ist streng einmal. Aber ich reise auf den ganzen, der Beruf hat mich auf die ganze Welt umgebracht.
Aber mal einmal so eine Sonde haben, einfach ein bisschen im Nest rumliegen und nichts machen.
Ja, das gibt es halt schon nicht so, aber Du, ich bin glücklich. Ja.
Disziplin hat dir auch viel an den Tag gelegt. Ihr habt das einzige Schwingermuseum aufgebaut. Das ist im Obergeschoss vom Sternen. Wie kommen die dort zu diesen Sachen und Sachen, Irene Bodemann?
Ja, also der Großteil war natürlich bereits daheim. Ja. Also durch das, ja, dass der Papi ja sehr viel Gaben gewonnen hat, sind wir schon in einem halben Museum aufgewachsen, wenn du so willst. Und es war halt schon so gewesen, irgendwann sind die Diskussionen losgegangen, ja, was machst du mal mit all diesen Sachen? Man hat von Leuten gehört, was geheißen, das ist in Kübel gewandert, das hat man liquidiert. Ja, was soll ich jetzt noch mit dem Zeug? Die Interessen haben sich gewandelt und ich habe einfach gefunden, es wäre wahnsinnig schade, wenn denen, ja, auch dem Papi seine Sachen das Gleiche passieren würde. Und habe mir überlegt, was wir für Möglichkeiten haben. Und habe dann beschlossen, dass wir eigentlich im ersten Stock könnten das Museum einrichten könnten. Natürlich, also für mich war klar gewesen, von Anfang an, wenn wir das machen, nicht unter dem Motto Hommage an Karl. Weil das Problem ist, wenn du ein Museum, wenn du das ausrichtest auf eine Einzelperson, dann bist du irgendwann fertig, es kommt nichts mehr Neues dazu, weil eine Geschichte ist geschrieben. Und für mich ist es wichtig, das möglichst umfassend zu machen, um den ganzen Sport. Also ich bin auch immer auf der Suche nach alten Sachen. Am liebsten, nein, ich habe allem Freude, aber auch vor allem sehr gerne Bücher und so weiter. Kann mir auch passieren, wenn ich dann am Oktober bin und etwas machen sollte, dass ich plötzlich statt zu arbeiten meine Nase wieder 3 Stunden in einem Buch rein habe. Der Vorteil, den es hat, das ist nicht verlorene Zeit. Ich kann dann dafür auf der nächsten Führung vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zu erzählen.
Mhm. Wer weiss, Daniel Homm, vielleicht gibt es ja mal ein Museum von euren Kreationen.
Well, das Problem mit unserem Beruf, dass man immer das wieder machen muss, oder? Das Essen, man tut das kreieren, man tut es kochen, die Leute essen es und dann ist es weg, oder? und am nächsten Tag.
Das ist etwas nicht gut, ja?
Genau. Ich glaube, das Nächste, was uns hier anbringt, ist Kochbücher zu schreiben. Und da haben wir jetzt 3 Kochbücher, wir arbeiten am 4. Und das ist so unsere einzige Art, wie wir das können. Irgendwie, wie sagt man,
verewigen.
Genau.
Ich möchte zu der Irene Bodemann noch mal kommen und zu etwas ganz Privatem, wo sie gerade kürzlich getroffen hat. Vor 2 Monaten ist das ungefähr her, oder noch nicht mal ganz 2 Monate, Irene Bodemann, wo die ihre Krebsdiagnose bekommen hat. Ich darf das hier sagen, weil sie mir gesagt hat, ja, das gehört zu mir jetzt. Ihr hattet eine Lungenentzündung und dort hat man das herausgefunden.
Genau. Ich muss sagen, Gott sei Dank hatte ich eine gehabt. Dank deren ist das rausgekommen. Und es ist, wie Sie vorher gesagt haben, dass, ja, man kann darüber reden, weil es ist, wie es ist. Ich kann es nicht wegdiskutieren. Ich kann das nicht schön schwätzen. Ich muss jetzt irgendwie klarkommen damit, dass da irgendetwas in mir drin ist, was eigentlich gar nicht angehört. Ich bin aber, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bereit, auch den Kampf aufzunehmen. Weil ich sage immer im Schwingen, ich lege nicht die Hose an. Also, wie muss ich das sagen? Nicht zum arrogant tönen. Was daraus resultiert, wodurch das Zeug dann läuft, weiss ich ja nicht. Aber ich lege ganz sicher nicht die Hose an, um den Gang zu verlieren.
Ihr habt im Moment eine Chemotherapie. Ihr habt die Haare rasieren. Mhm. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, speziell. Weil Haar ist so. Ja, das ist so. Eines von den Aushängeschildern, also primär von den Frauen, bei den Männern akzeptierst du noch immer, wenn sie mit Glotzen rumlaufen. Also, aber ich musste feststellen, Blut kommt mir gut.
Ist das jetzt ein Galgenhumor, den ihr dort anwendet?
Ja, ein bisschen weit schon. Mhm. Ein bisschen weit schon, ist natürlich Selbsterhaltungstrieb. Also, wobei, es geht mit den Umständen entsprechend, geht es mir wirklich gut.
Und ihr seid jetzt mit einer Perücke hier auf dieser Bühne, wie ist das für euch jetzt?
Einfacher, wieder, wenn ich im Fernsehen kommen muss. Mhm. Es ist, ich habe mich daran gewöhnt, dass ich an sie ansehe. Es ist eigentlich die Frisur, die ich dann letztes Jahr bin ich mal zu einem Umstyling gekommen, vom Stadtanzeiger. Und dann haben die ganze Schöne gemacht aus mir. Und dann habe ich gefunden, ich wollte jetzt einfach die Frisur. Ja. Was sie sicher hat, sie hat den Vorteil, sie muss nicht gleich fest büschelt werden, wie wenn sie mit den eigenen Haaren müsste ich machen. Sie kommt gerade ein bisschen selber so in die Form, die sie sollte. Mhm. Ja.
Ihr habt mir gesagt, ihr habt ein gutes Umfeld, ihr habt den Ex-Mann, wo ihr ein freundschaftliches Verhältnis habt, ihr habt euren Sohn, 23, wo ihr sehr eng zusammen seid, wo euch auch stützen. Wie ist das jetzt im Restaurant, im Alltag? Ihr funktioniert ja nach wie vor in diesem Restaurant. Das Team, die Gäste, wie wird das thematisiert? Wie erlebt ihr das?
Also für mich ist das natürlich ganz klar, so wie ich vorhin gesagt habe, ich habe das beste Umfeld, wo man sich überhaupt nur vorstellen kann, wo man sich wünschen kann. Ich habe ganz wunderbare Leute um mich herum, in jeder Hinsicht. Also sei das Familie, Freunde, unsere Gäste, meine Mitarbeiter. Also,
ist das für dich denn nicht ein Stress, das zu thematisieren? Auch? Eure Gäste?
Ist das... es ist noch schwierig. Also ich denke, also es ist wahrscheinlich einfacher, wenn sie sehen, dass du eigentlich relativ offen umgehst damit, dass du irgendwo versuchst, klarzukommen damit. Das Leben auch weitergeht und irgendwo, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also denke ich manchmal, dass man sich halt vielleicht eben auch ja, in seiner eigenen Unwichtigkeit nicht ganz so verdammt wichtig sollte nehmen, weil es nämlich auch noch anders gibt auf dieser Welt, weder das jetzt, also ich bin ja immer noch die Irene, also wenn jetzt die Krankheit im Moment auch da ist, aber ich will nicht, dass die Krankheit nachher im Zentrum steht von allem, weil das kann es nicht sein.
Was für Werte haben sich in eurem Leben verändert? Gibt es das? Wo du musst sagen, jetzt habe ich noch diesen Fokus zusätzlich bekommen oder einen ganz anderen?
Ja, es ist so, dass man sich vielleicht ein paar Jugendträume erfüllt. Also, weil sonst vom Leben her, muss ich sagen, bin ich eigentlich vorher schon auf dem Weg gewesen. Also meine Wertvorstellungen haben sich ja nicht geändert. Für mich ist ganz wichtig, dass ich gute Menschen in meinem Leben darf haben, dass ich gute Gespräche führen mit denen, dass ich denen eben auch etwas Gutes darf auf den Tisch stellen, dass ich es darf verwöhnen in jeder Hinsicht.
Und Jugendtraum?
Aber Jugendtraum, ganz klar, gibt es einen. Ich habe früher immer gesagt, Schweizer Orgel ist mein Lieblingsinstrument. Ich will das eigentlich gerne lernen spielen. Irgendwann eben Gastro, wo wir gesagt haben, wir haben so wahnsinnig viel Zeit. Hat sich die Aussage geändert auf irgendwann im nächsten Leben lerne ich denn das. Und jetzt habe ich beschlossen, dass für mich eigentlich so wie ein Stück weit mindestens ein neues Leben anfängt, dass jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, dass die Irene lernt, Schweizer Orgeln.
Etwas Neues anfangen.
Genau.
Etwas Neues anfangen, genau. Im Leben. Etwas Neues ausprobieren, Daniel Homm. Was könnte das für euch sein? Etwas ganz Neues, oder ihr seid nicht immer in dieser Küche? Etwas Neues ausprobieren. Was können wir jetzt für ihn tun? Gut, Sport macht er natürlich als Ausgleich. Etwas Neues ausprobieren.
Nein, aber es ist, ich tue mich wahnsinnig aufs Kochen konzentrieren, natürlich. Und das tut sich auch immer entwickeln. Und ich glaube, in den letzten paar Jahren, oder im letzten Jahr, habe ich das Gefühl, haben wir einen ziemlich grossen Durchbruch so geschafft für mich. Weil wenn man jung ist und man kocht, dann will man immer, dann übertreibt man immer. Man hat zu viele Produkte auf dem Teller, man hat zu viele verschiedene Kochtechniken auf dem Teller. Und es ist schwierig, das zu reduzieren. Und ich glaube, in den letzten paar Jahren ist es immer weniger ist mehr, oder? Mhm. Das Motto. Und was es wirklich nicht braucht, tun wir weglassen. Und ich glaube, so im letzten Jahr ist das erste Mal, wo das wirklich so gelingt.
Sich aufs Wesentliche konzentrieren.
Und das ist natürlich das absolut Schwierigste, weil wenn man nur zwei Sachen auf einem Teller hat, dann mag es keinen Fehler verleiden. Und es muss immer noch, oder? Es muss kreativ sein, es muss schön aussehen, es muss gut schmecken. So viele Sachen mit diesen zwei Sachen zu bewältigen, ist ziemlich schwierig.
Oder? Sich auf das Wesentlichste zu konzentrieren im Leben ist sowieso eine grosse Herausforderung, eine spannende und immer wieder etwas Neues anfangen, auch in schwierigen Lebensumständen. Das ist es dann auch, was unser Leben ausmacht. In diesem Sinn, vielen herzlichen Dank, dass wir hier in eure beiden Biografien hineinschauen konnten. Vielen herzlichen Dank euch für die Offenheit, zuzuhören, teilzunehmen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag. Tschüss, was findet ihr?
Das Persönliche ist heute live aus dem Casinotheater Winterthur gekommen. Zu Gast beim Dani Vorler sind Irene Bodemann-Mehli, Wirtin und Leiterin vom Schwingermuseum zu Winterthur, und der Daniel Humm, Schweizer Starkoch zu New York. Technik Hedi Massoudi. Zum Nachhören entweder heute Abend nach der 10, auch wieder da auf SRF 1 oder dann schon bald rund um die Uhr auf unserer Internetseite srf1.ch unter Sendungen von A bis Z und dem Stichwort «Persönlich». Das «Persönlich» von nächsten Sonntag, das kommt aus dem Theaterhaus Thurgau Zweifelden. Gäste sind dann der Buchredner Urs Klibi, natürlich samt seinem Eselsmeitli Caroline, und die Kathi Scherer, Wirtin Zweifelden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.